Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Guten Tag, Sie hören das Geo Audio Magazin, den Podcast von Geo und Geo Saison mit einer neuen Ausgabe. Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Unger. Mit 9.288 Kilometern ist die Transsibirische Eisenbahn die längste Eisenbahnstrecke der Welt. Eine knappe Woche sind die Züge von Moskau bis nach Wladiwostok unterwegs und passieren dabei 400 Bahnhöfe. Besonders beliebt ist die Fahrt von Moskau aus über Nowosibirsk nach Irkutsk. Unser Autor Martin Kaluza hat sich den entlegenen östlichen Teil vorgenommen. Im Linienzug bereiste er den fernen Osten Russlands. Entlang der Strecke vom Pazifikhafen Wladiwostok über Chabarowsk bis nach Irkutsk ließ er sich die Geschichte der berühmten Eisenbahnlinie erklären.
Ich habe mir am Waggonende heißes Wasser geholt und Tee gemacht. Auf dem Tischchen vor mir steht ein Becher in einem altmodisch verzierten Glashalter. Auf der Vorderseite das Logo der russischen Eisenbahn. Das gleichmäßige Rattern des Zuges macht die Gedanken träge. Laut Zugthermometer herrschen im Waggon 29 Grad. Es fühlt sich noch heißer an. Das also sind sibirische Temperaturen. Ich bin unterwegs mit der Transsibirischen Eisenbahn. Und zwar auf der Teilstrecke, die von Touristen nicht so oft befahren wird. Die meisten fahren von Moskau nach Peking oder umgekehrt. Ich bin unterwegs auf dem östlichen Teil, den man verpasst, wenn man nach Peking abbiegt. Von Wladiwostok aus führt meine Reise westwärts, bis nach Irkutsk. Einmal durch den russischen fernen Osten.
Diese ist erreicht. Wir sind am Ende der transsibirischen Eisenbahnlinie. Jetzt sind wir am Bahnhofsplatz.
Der Bahnhof von Wladiwostok ist eine Jugendstilperle. Er wurde erst vor kurzem aufwendig restauriert. Die Wände sind gelb getüncht, Deckengemälde zeigen Wahrzeichen entlang der transsibirischen Eisenbahn. Alle Räume sind mit reichlich Stuck verziert. In der Wartehalle sitzen die Reisenden in Stuhlreihen wie in der Kirche. Statt eines Altars schauen sie auf die Anzeigentafel. Lilia Wladimirovna Plotnikova, unsere Reiseführerin, bringt uns ans Ende von Bahnsteig 1. Dort steht ein Wahrzeichen, das man auf keinen Fall verpassen darf. Ein Grüppchen chinesischer Touristen schießt bereits Fotos. China ist nur ein paar Kilometer von hier entfernt.
Zur letzten Säule der transsibirischen Eisenbahnlinie.
Am Ende des Bahnsteigs steht ein Obelisk. Er markiert den Endpunkt der transsibirischen Eisenbahn. Auf seinem Sockel steht die Zahl 9.288. So viele Kilometer sind es von hier bis Moskau. Eine kleine Kupfertafel am Bahnhofsgebäude zeigt den Verlauf der Strecke.
Wladiwostok, Chabarowsk, Chita, Irkutsk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chelyabinsk und Moskwa. Jetzt ist es so. Jetzt fährt der erste Zug, Nummer 1, Russia, haben wir gesehen. 6 Tage und Nächte, wir haben 6 Sutok. Sutok, Tag und Nacht, bei uns ist Sutki. 6 Sutki und 2 Stunden von Wladiwostok bis Moskau.
Im Jahr 2001 feierte die Transsibirische Eisenbahn ihr 100-jähriges Jubiläum. Aber das mit den 100 Jahren ist relativ. Damals wurde eine Strecke fertig, die auf dem Weg nach Wladiwostok chinesisches Gebiet durchquerte. 2016 wird gleich noch einmal das 100-jährige gefeiert. Auch dafür gibt es einen Anlass. Und der steht 700 Kilometer nördlich von Wladiwostok in Chabarowsk. In der Provinzhauptstadt Chabarowsk steht die berühmteste Eisenbahnbrücke Russlands. Sie führt über den Amur, einen der mächtigen Ströme Sibiriens. Dieser Fluss war die letzte Lücke auf der Strecke. Geschlossen wurde sie 1916. Mit der 2,6 Kilometer langen Amurbrücke wurde die Trasse fertig, die von Moskau nach Wladiwostok über ausschließlich russisches Gebiet führte.
Bitte schön, wir steigen hier aus. Die Sachen lassen sich hier. Und auf uns wartet Viktor Michailowitsch, Direktor dieses Museums Geschichte der Amurbrücke.
In einem kleinen Holzhaus sind Fotos und Modelle ausgestellt, die den Bau der alten Eisenbahnbrücke dokumentieren. Eine Konstruktion aus Bogenelementen. Inzwischen wurde sie durch eine moderne Brücke ersetzt, über die nicht nur Züge fahren, sondern auch Autos. Der ganze Stolz des Museums ist ein riesiges Ausstellungsstück, eines der alten Bogensegmente. Über eine Treppe kann man es begehen. Über den Jenissei, erklärt Viktor, hatte man bereits eine ähnliche Brücke gebaut. Das war die Grundlage für die Brücke über den Amur. Auf der Pariser Weltausstellung ist dann die Brücke über den Amur mit der Goldmedaille ausgezeichnet worden. Es ist ein bisschen schade, sagt Viktor. Dass Eiffel den Turm in Paris gebaut hat, weiß man heute in aller Welt. Aber unseren Ingenieur Praskurikow, den kennt keiner. Kurze Zeit später fahren wir mit dem Zug über die Amurbrücke. Aus dem Fenster sehen wir das Museum und das alte, mit der Goldmedaille ausgezeichnete Brückensegment. Svetlana Wladimirovna ist in den letzten 3 Monaten oft über diese Brücke gefahren. So lange arbeitet sie nämlich schon als Schaffnerin in der Transsib. Ihr Arbeitsplatz ist Wagen 12. Jeder Wagen hat eine Schaffnerin. Ihren Arbeitsplatz teilt sie sich in 12-Stunden-Schichten mit einer Kollegin. Männer machen diesen Job nur selten. 2 Wochen ist Svetlana jedes Mal unterwegs. Eine Woche nach Moskau, eine Woche zurück. Der Zug, erzählt sie, kommt vormittags um 11 in Moskau an und fährt um Mitternacht wieder zurück. Sie hat dann 12 Stunden Zeit, sich die Stadt anzusehen. Wenn sie nach 2 Wochen wieder zu Hause in Komsomolsk ist, hat sie meistens 10 Tage frei. Es kann aber auch länger dauern, bis sie wieder eingesetzt wird. Svetlana ist 30 Jahre alt und verheiratet. Sie ist zierlich, trägt einen akkurat geschnittenen Pony und ist immer sorgfältig geschminkt. Selbst in Uniform sieht sie modisch aus. Die letzten 4 Jahre betrieb sie in Komsomolsk eine Boutique. Doch der Rubel ist im Moment so schwach, dass die ausländische Kleidung im Einkauf zu teuer wurde. Sie musste ihr Geschäft aufgeben. Der Zug hält nicht oft an. Alle 2 bis 6 Stunden hält er für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, manchmal nur 5 Minuten. Alle 800 Kilometer wird die Lok gewechselt, so wie früher bei den Postkutschen die Pferde. Lokomotiven sind ihren Bahndistrikten fest zugeordnet. Nur die Waggons fahren durch. Die meisten Passagiere an Bord sind Selbstversorger, aber mich lockt der Speisewagen. Der Weg dahin zieht sich. Die Gänge im Zug sind eng. Manchmal muss man Füßen ausweichen, die über das Ende der knapp bemessenen Betten hinaus in den Korridor ragen. In jedem Übergang zum nächsten Wagen muss man 4 schwere Türen öffnen und wieder schließen. Im Speisewagen treffe ich Alexander Iljin, oder kurz Sascha, einen kahlen Mann Mitte 60. Auf seinem Arm trägt er seit der 8. Klasse ein Tattoo mit dem Namen seiner Jugendliebe. Wenn er nicht im Speisewagen Gäste bedient, rollt er die Minibar durch den Zug. Einen kleinen, von Paketklebeband zusammengehaltenen Servierwagen mit Getränken, Keksen und Sandwiches. Die Minibar ist nicht Saschas erster Job und auch nicht sein zweiter. Er war lange Bergarbeiter. Als Angehöriger der sowjetischen Armee war er dann in der DDR stationiert. Zuletzt betrieb er einen Laden, aber der lief nicht so gut. Seine Tochter arbeitete schon eine Weile im Speisewagen und brachte ihn darauf, das auch zu versuchen. Weil er hin und wieder ein wenig anzüglich guckt, fragen wir ihn, ob er auf diesen langen Zugfahrten auch schon Liebesgeschichten erlebt hat. Wen meinst du, fragt er. Mich? Nein, ob er schon gesehen hat, wie sich Paare finden. Wir wissen nicht, welche Worte er im Detail wählt. Tatjana, die für uns übersetzt, kann sich jedenfalls kaum halten.
Ja, öfters auch im Korridor, das beobachten die Liebespaare.
Особенно вечером.
Besonders am späten Abend.
Это жизнь.
Das ist das Leben.
Природа требует, жизнь ja. Позволяет.
Die Natur verlangt, das Leben erlaubt.
Разве в Германии любовных историй нету? Я там не дал тоже.
Irgendwie anders, ich zum Beispiel selber habe sowas ähnliches auch beobachten können.
Nach dem Essen suche ich wieder meinen Waggon auf. Es ist immer noch brütend heiß im Zug. Beim Dösen schweift mein Blick über sanft geschwungene, bewaldete Hügel. Manchmal folgt die Strecke einem Flusslauf und manchmal fahren wir einfach stundenlang durch flachen Birkenwald. Ich habe ein bisschen Jetlag und verliere völlig das Zeitgefühl. Allein der Flug von Moskau nach Wladiwostok hatte 8,5 Stunden gedauert und führte durch 7 Zeitzonen. Auf dem Weg nach Irkutsk durchfahren wir in Gegenrichtung 3 davon. Irkutsk ist das Ziel meiner Reise. Die Stadt mit knapp 600.000 Einwohnern liegt, vom Osten aus gesehen, kurz hinter dem Baikalsee. Vor 100 Jahren war Irkutsk als das Paris Sibiriens bekannt. In den Straßen im Zentrum findet man immer noch alte sibirische Holzhäuser mit aufwendigen Verzierungen. Auf dem Markt gibt es Räucherfisch aus dem Baikalsee und roten Kaviar zu kaufen. Nach einer Stadtrundfahrt sind wir zum Abendessen eingeladen. Wir besuchen ein Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße. Es stammt aus den 50er Jahren. Tatjana Timofejewna empfängt uns in ihrer Wohnung im 3. Stock. Die Wohnung hat 3 Zimmer und ist gemütlich eingerichtet. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer hängen Gemälde. Auf 2 von ihnen ist die Gastgeberin zu sehen. Dass wir hier sind, hat wieder mit der Eisenbahn zu tun. Tatjanas Vater arbeitete nämlich in der Eisenbahnverwaltung. Sie ist pensionierte Zahnärztin. Um ihre Rente aufzubessern, bewirtet sie manchmal Besuchergruppen. Heute hilft ihr Enkel. Die Wohnung, in der Tatjana seit ihrer Kindheit lebt, wurde eigens für Eisenbahner gebaut. Und die genossen einige Privilegien. Die einfachen Eisenbahner, erzählt Tatjana, haben mit einer Wohnung in diesem Haus nicht rechnen können. Die waren für Leute aus den oberen Etagen reserviert. Die Mitarbeiter der Bahn hatten eigene Kliniken, eigene Geschäfte, eigene Schulen. Und sie konnten mit ihren Familien kostenlos mit der Bahn fahren. Wenn Tatjana heute ihre Tochter in Moskau besucht, nimmt sie lieber das Flugzeug. Aber früher war sie praktisch in jeden Ferien mit der transsibirischen Eisenbahn unterwegs. Das erste Mal, erzählt sie, war sie noch ein Vorschulkind. Das war 1954. Da sind sie zum ersten Mal nach Moskau und von dort ans Schwarze Meer gefahren. Damals in den 50er Jahren dauerte die Fahrt mit der Transsib von Irkutsk nach Moskau 7 Tage. Und es gab Dampflokomotiven. Als sie endlich ans Ziel kamen, da waren sie ganz schwarz vor uns. Heute sind die Züge nicht nur schneller, sondern auch bequemer geworden. Zwar gibt es im Linienzug immer noch keine Duschen, doch mit Ruß muss sich heute niemand mehr herumplagen. Die Strecke ist von Moskau bis Wladiwostok zweigleisig ausgebaut und elektrisch. Bevor wir abreisen, träume ich mich noch einmal zurück an Bord dieses Zuges, dessen regelmäßiges Rattern so beruhigend ist und in dem man alle Zeit der Welt hat.
Geo Audio. Hören und Reisen.
Martin Kaluza fuhr mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russlands fernen Osten. In Deutschland bietet der Reiseveranstalter Lernidee Pauschalreisen mit der transsibirischen Eisenbahn an und stellt auch individuelle Pakete zusammen. Wer seine eigene Reise auf eigene Faust organisiert, muss sie gut planen. Kauft man ein Ticket etwa von Wladiwostok nach Moskau, fährt man eine Woche ohne Unterbrechung Zug. Wer zwischendurch aussteigen möchte, um etwa den Baikalsee zu bewundern oder das Museum der Amurbrücke zu besichtigen, benötigt für jeden Teilabschnitt eine neue Fahrkarte. Nächsten Donnerstag in einer neuen Ausgabe von Geo Audio Extra entführen wir Sie auf die 3. Insel der Welt, nach Borneo. Ich werde Ihnen dann einen Artikel von Johnny Langenheim aus dem Oktoberheft von Geo Saison vorlesen. Kronen der Schöpfung hat er ihn genannt. Tropenabenteuer mit magischen Begegnungen. Im Dschungel blicken Wanderer mit etwas Glück einem Orang-Utan in die Augen. Meeresschildkröten und leuchtende Schnecken hypnotisieren Taucher im Korallenriff. Sabah, der malaiische Bundesstaat im Norden der Insel Borneo, gehört zu den artenreichsten Regionen der Welt. Diesen Beitrag sollten Sie am kommenden Donnerstag auf keinen Fall verpassen. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Diese Ausgabe des Geo-Audio-Magazins ist die letzte, die wir gesendet haben. Wir stellen sie nach über 9 Jahren nun ein. Aber keine Sorge, jeden Donnerstag wird sich Geo weiterhin bei Ihnen melden. Wir werden Sie dann im Wechsel mit den sogenannten Geo-Audio-Classics, ausgewählten großen Reportagen, und auch mit weiteren neuen Ausgaben von Geo-Audio-Extra, also aktuellen Artikeln, beliefern. Das Ganze, wie gewohnt, kostenlos und hoffentlich zu Ihrem Vergnügen. Am Mikrofon verabschiedet sich nun Matthias Unger. Auf Wiederhören.
Geo Audio. Hören und Reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.